Der Ruch des Unseriösen. Man muss nicht lange nach den Ursachen dafür suchen, warum der meistverkauften deutschen Tageszeitung beständig der Ruch des Unseriösen anhaftet. Dazu beigetragen haben inzwischen legendäre Geschichten wie jene, die der ehemaligen Moderatorin des ZDF-Sportstudios Carmen Thomas im März 1973 widerfuhr. An jenem Samstag kam sie mit der druckfrischen Ausgabe der Bild am Sonntag ins Studio. Und dann tat sie etwas Außergewöhnliches. Sie las den Zuschauern aus der Zeitung vor, und zwar jene Passage, die sich mit ihrer eigentlich noch gar nicht begonnenen Moderation des Sportstudios befasste. Zum Staunen der Zuschauer vernahm man aus der erst einen Tag später zu kaufenden Ausgabe der Bild am Sonntag, Carmen Thomas sei bei ihrer Moderation am Vorabend miserabel gewesen. Einem Medienvirus gleich verschleppte Bild im April 1997 eine andere, bis heute mehr als zweifelhafte Geschichte, in der es um angeblich für Pornofilme getötete Kinder geht. Neben Bild beteiligten sich auch der Kölner Express und die Münchner Abendzeitung an der Verbreitung eines grauenhaften Berichts, der angeblich von der europäischen pädophilen Szene handelt. Drei deutsche Kinder für Pornos ermordet, titelte etwa Bild und legte mit einem Bericht über die grausamen Hintermänner nach. Alles basierte auf der Behauptung eines Engländers einem britischen Sender gegenüber, in Hofdorp bei Amsterdam seien Filme gedreht worden, in denen Jugendliche vergewaltigt und getötet worden seien. Nur eines gab es nicht für diese Behauptung: Beweise. Zwar meldeten deutsche Nachrichtenagenturen, aufgeweckt durch die reißerische Berichterstattung, laut Bundeskriminalamt seien offenbar keine deutschen Kinder unter den angeblich nahe Amsterdam zu Tode gequälten Opfern. Doch die Unwiderlegbarkeit der Behauptung machte die Story zu einem Selbstläufer, auch wenn der Amsterdamer Polizeisprecher Klaas Wilting im April 1997 sagte: »Das ist eine alte Geschichte, die wir schon einmal genau untersucht haben, und zwar ohne Ergebnis. Natürlich ist es fast unmöglich, solche Gerüchte zu widerlegen.« Dabei erinnerte die Geschichte ein wenig an das Strickmuster, mit dem die Welt schon ein Jahrzehnt zuvor in Aufruhr versetzt worden war. 1988 berichteten auch seriöse Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau, der Münchner Merkur und die Süddeutsche Zeitung sowie Fernsehsender wie das ZDF über einen Handel mit den Organen von Babys in Lateinamerika. Als lebende Organlieferanten sollten die Kleinkinder angeblich aus Paraguay an Labors in die Vereinigten Staaten verkauft werden. »Babys für Organbank adoptiert?«, fragte etwa die Frankfurter Rundschau. Ein Förderer dieser damals bei näherem Hinsehen völlig unhaltbaren Geschichte war der sowjetische Geheimdienst KGB. Der wollte damit das Ansehen der Vereinigten Staaten im Kalten Krieg schädigen. Erstmals tauchte die unglaubliche Story im Januar 1987 in Honduras auf. Sie wurde zwar sogleich dementiert, doch ein richtiges Gerücht wäre keines, wenn es sich so leicht widerlegen ließe. Zu jenem Zeitpunkt gab es auch noch keine Spur, die zum sowjetischen KGB führte. Dieser trat erst am 5. April 1987 in Aktion, als die Moskauer Prawda die Geschichte aufgriff und, wieder die Wahrheit, behauptete, tausende Kinder aus Honduras seien als lebende Organspender für die Nachkommenschaft reicher amerikanischer Familien in die Vereinigten Staaten verschleppt worden, wo ihnen Augen, Herzen und Nieren entnommen worden seien. Nun schürte der KGB das Feuer, das entfacht schien. Und die sowjetische Nachrichtenagentur TASS betrieb die Desinformationskampagne weltweit. Kommunistische Zeitungen in aller Welt heizten das antiamerikanische Klima mit immer neuen Hetzgeschichten über den angeblichen Organhandel an. Von der französischen KP-Zeitung L'Humanité bis in die Schweiz wurden auf einmal gar Masthäuser ausgemacht, in denen Babys eigens für die Organentnahme gezüchtet wurden. Mehr als 100 Tatsachenberichte, auch in seriösen Medien, übernahmen anschließend solche Behauptungen. Nicht einer der Redakteure machte sich die Mühe, die Fakten zu überprüfen. Die Geschichte war einfach zu gut, um unwahr zu sein. Und so wurden die Dementis unterschlagen und Behauptungen auch ohne Überprüfung verbreitet. Solche Geschichten passten ja auch wunderbar in das Dritte Weltklischee, in der böse Industriestaaten die armen Nationen ausplünderten. Die reißerische Story gelangte wieder und wieder in deutsche Medien und war natürlich auch für Bild ein gefundenes Fressen. Immerhin hat Bild mittlerweile einen eigenen Fehlerkasten geschaffen, in dem unter der Rubrik Korrektur, wie auch in der New York Times, auf deren Spuren das Springerblatt nun wandelt, neueste Einsichten zu verfälschten Meldungen mitgeteilt werden. Dieser hätte sich vielleicht auch die Nachrichtenagentur dpa gewünscht, als sie in einem Fußballbericht schrieb: Der Erfolg hat viele Fehler. Väter hätte es eigentlich heißen sollen. Solche Hörer- und Schreibfehler sind jedoch nur allzu menschlich. Eine der schönsten Kostproben stammt ebenfalls von dpa. Hieß es dort doch in einem Bericht über einen mittelalterlichen Fürsten, der in einer Hunnenschlacht fiel, dieser sei in einen Brunnenschacht gefallen. Solange Meldungen telefonisch diktiert werden, sind solche Fehler verzeihlich und anders zu bewerten als etwa eine Geschichte in der Geo, Heft 7, 1981, über die letzten frei lebenden Pandas in China berichtete, die jedoch in Wirklichkeit in einem Freigehege fotografiert worden waren. Vielfach wird übersehen, dass Falschmeldungen nicht in jedem Fall auf Sensationslust, Schlamperei oder politischen Absichten basieren. Oftmals stecken hinter der Verbreitung von Enten auch konkrete finanzielle Manöver. Als im August 1997 auf dem Frankfurter Börsenparkett eine Liaison zwischen der Commerzbank und der Hongkonger Shanghai Bank kolportiert wurde, verteuerte sich die deutsche Aktie gegen den Trend auf einen Schlag um fast 5%. In jenen Tagen kursierte auch eine ebenfalls unwahre Meldung über eine Herzattacke des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Das Gerücht hatten britische Börsenprofis gestreut. Immer wieder versuchen Börsianer, von der britischen Insel die Finanzmetropole Frankfurt mit solchen geschickt platzierten Falschmeldungen zu verwirren. Manchmal haben sie dabei sogar Erfolg. Die ebenfalls 1997 aus London kommende Nachricht, die Deutsche Bundesbank werde eine Verschiebung des Euro-Starts beantragen, hatte die Frankfurter Wertpapierbörse jedenfalls über Stunden in Atem gehalten. Handfeste Interessen standen auch hinter der unwahren Behauptung des Londoner Auktionshauses Bonhams, bei der ersten Satellitenauktion im März 1997 sei als angeblich teuerstes Stück eine Gitarre der Beatles für umgerechnet 340.000 Mark verkauft worden. Die BBC enthüllte die Falschmeldung. Mit ihr hatte Bonhams für seine Versteigerung werben wollen.